Liebe Gemeinde, haben Sie noch den Wochenspruch vom Beginn des Gottesdienstes im Ohr? Dreimal ist er schon erklungen. Zweimal hat der Lektor versucht, deutlich darauf hinzuweisen. Ich will jetzt aber keine Testfrage stellen. Aber mir geht das manchmal so, dass der Wochenspruch plötzlich so an einem vorbeirauscht. Nach den Bekanntgaben, wenn die Predigt kommt, dann ist man schon so drin, dass man gar nicht mehr weiß, was war das denn eigentlich? Wissen Sie, dass die Wochensprüche nicht jedes Jahr neu herausgesucht werden, sondern jeder Woche des Sonntags ein Bibelwoch zugeordnet ist, das sozusagen gleichsam das Thema des Gottesdienstes vorgibt? Jeder Sonntag hat, selbst wenn er nur siebter Sonntag nach Trinitatis heißt, ein verstecktes Thema. Heute zum Beispiel an einem Tisch könnte man dieses versteckte Thema nennen und die Predigtexte der sechs Reihen sind dem zugeordnet. Und der Wochenspruch gibt auch immer eine Richtung dazu vor. Bei dem Wochenspruch, den Sie jetzt schon dreimal gehört haben, bin ich hängen geblieben und neugierig geworden. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. In welchem Zusammenhang steht der? Wie ist der damals zu verstehen gewesen und was könnten wir heute für uns daraus lernen und mitnehmen? Starten möchte ich, bevor ich zum Text komme, bei meiner eigenen Erfahrung. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Der Satz aus unserem Wochenspruch springt mich an. Wenn jemand in der Gemeinde fragt, verstehen Sie eigentlich, was wir auf Platt reden? Dann bin ich nach 12 Jahren in Oldenburg immer ein bisschen irritiert. Natürlich verstehe ich. Will man mir zeigen, dass ich doch ein Reingeschmeckter, ein Fremdling bin? Er berührt mich, dieser Satz, weil ich das auch erlebe, dass ich mir manches Mal sehr fremd vorkomme. Wenn ich durch Oldenburg gehe, gerade so Richtung Freitag, Samstag, dann begegnet mir ganz häufig der merkwürdige Brauch des Junggesellinnen- oder Junggesellenabschieds, wo die Passanten angequatscht werden. Und ich mache schon meistens einen großen Bogen darum, um die meist feuchtfröhliche Truppe, um nicht in peinliche Spiele oder obskure Käufe verwickelt zu werden. Das kenne ich nicht aus der Gegend, wo ich herkomme. Merkwürdig, was es da so gibt. Plötzlich komme ich mir ganz fremd vor. Oder manchmal, wenn die Arbeit es zulässt, ich ein wenig Zeit habe, dann denke ich, ach, jetzt mal eben bei Freunden vorbeigucken. Und dann wird mir bewusst, dass alle guten Freunde, bei denen ich einfach mal so vorbeigucken könnte, ohne mich anzumelden, ganz weit weg wohnen. Ich komme mir vor wie in der Fremde. Oder ich besuche eine andere Kirche, zum Beispiel im Urlaub. Ich setze mich in einer fast leeren Kirche auf eine Bank, freue mich auf den Gottesdienst und da kommen kurz vor Beginn des Gottesdienstes Einheimische, gucken mich sehr strafend an und bitten doch, den Platz bitte freizumachen, weil das doch ihr Stammplatz sei. Ich gucke mich um, 30 Bänke völlig leer und ich fühle mich fremd und nicht als Gast willkommen. Aber ich störe einfach die gewohnte Ordnung, rutsche dennoch ein paar Plätze weiter. Oder ich gehe zu den Baskets. Ich staune über die Atmosphäre, die volle Halle. Als erstes fällt mir auf, dass ich keinen Fanschal und kein Trikot dabei habe. Naja, und als die Spieler mit großem Krach empfangen werden, merke ich, dass ich nicht zu den eingefleischten Fans gehöre, weil ich die Namen der Spieler nicht alle voll auswendig kenne und mitgrölen kann. Der Hallensprecher sagt zwar, ich sei Teil des Teams, der sechste Mann, aber ich fühle mich fremd und nicht dazugehörig. Sie merken schon, worauf ich hinaus will. Man kann lange irgendwo wohnen, ohne dazuzugehören. Man lebt vor Ort, aber bleibt fremd. Vielleicht hat mich der Wochenspruch deshalb angerührt. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Solche Fremdheit gab es auch damals zur Zeit Jesu. Auf der einen Seite die Juden und neben ihnen lebten viele, die nicht zum Gottesvolk dazugehörten, weil sie Voraussetzungen nicht erfüllten. Ganz deutlich wurde das am Bauwerk des Tempels in Jerusalem. Die gewaltige jüdische Tempelanlage, die wohl erst um das Jahr 70 zerstört wurde, war so aufgeteilt, dass im äußeren Bezirk, der frei zugänglich war, es alles Mögliche gab. Basare, Gehege für die Opfertiere, die Geldwechsler hatten dort ihren Platz. Da durften noch alle hin, aber der innere Bezirk, der eigentliche Tempel, war ausschließlich Juden vorbehalten. Man darf sich das so vorstellen, dass große Verbotstafeln Nichtjuden drohten, sie sollten es nicht wagen, hier einzudringen. In diesem Bereich, von diesem Bereich aus führten mächtige Treppen dann in den heiligen Bezirk mit dem Opferaltar, der allein den Priestern vorbehalten war. Und das Allerheiligste, noch weiter innen, wo ursprünglich die Bundeslade mit den Gesetzestafeln aufbewahrt wurde, war für jeden Tabu, mit Ausnahme des hohen Priesters, der einmal im Jahr dort hinein in diesen Raum durfte. Zu Beginn unserer Zeitrechnung war der Tempel also zweierlei. Er war zum einen ein Ort des Kultes und der Anbetung, der Gottesverehrung, ganz wichtig, zum anderen aber auch ein Symbol der Abgrenzung, speziell zwischen Juden und Heiden. Die Heiden mussten draußen bleiben. Für sie schien kein Platz in der Nähe Gottes. Sie galten als unrein. Ihnen fehlte sowohl das Bundeszeichen der Beschneidung als auch die Tora, Gottes heiliges Gesetz. Ein frommer Jude ging ihnen nicht nur im Tempelbereich so weit wie möglich aus dem Weg. Ein solch frommer Jude, der es mit den Geboten Gottes und der kultischen Reinheit peinlich genau nahm, war der Pharisäer Saulus von Tarsus. Wie kaum ein zweiter wetteiferte er für den exklusiven Anspruch des jüdischen Glaubens und der Tora. Die Christen waren ihm darum von Anfang an ein Dorn im Auge. Diese Leute beriefen sich auf einen Mann, der sich, so hieß es zumindest, zeitlebens wenig um die Sabbat- und Reinheitslehre geschert und die Schriftgelehrten provoziert habe. Sie beriefen sich auf einen, dessen Umgang mehr als anrüchig gewesen war. Zöllner, Dirnen und noch anderes Gesindel hatte sich mehr oder minder ständig in seiner Nähe aufgehalten. Kein Wunder, dass er schließlich als ein gemeiner Verbrecher ans Kreuz geschlagen worden war. Und nun behaupten die Christen doch tatsächlich, dieser Gesetzesbrecher, Unruhestifter, sei von den Toten auferstanden. Mehr noch, er sei der Messias, der Sohn Gottes, der von den Propheten angekündigte Erlöser. Saulus war aufs Äußerste empört und fest entschlossen, diesen gefährlichen Irrglauben mit Sumpf und Stiel auszurotten. Die Apostelgeschichte berichtet davon. Sie wissen ja, wie die Geschichte mit Saulus weitergegangen ist. Unterwegs nach Damaskus in antichristlicher Mission stellt sich ihm der Auferstandene selbst in den Weg. Und diese Begegnung verändert das Leben und Denken des Mannes von Grund auf. Aus dem Christenverfolger wurde ein Bote des neuen Glaubens, aus dem Gesetzes- und Reinheitsfanatiker ein Lehrer für Freiheit, aus dem Verfechter jüdischer Absonderung der Apostel der Heiden. Von nun an ließ er sich bevorzugt nicht mehr mit seinem jüdischen, sondern seinem römischen Namen anreden, aus Saulus wurde Paulus. Und er, der vorher nur in ganz strengen gesetzlichen Kategorien gedacht hatte, wurde nicht müde, von der großen Gnade Gottes zu reden und sie zu preisen. Eine Gnade, die allen Menschen ohne Unterschied zu sich einlädt und vereint. Fromme, Sünder, Juden und Heiden. Ich rufe mir und Ihnen diese Lebensumstände von damals noch einmal in Erinnerung und auch den krassen Wandel vom Saulus zum Paulus, denn dann versteht man viel besser, in welchem Zusammenhang die Verse geschrieben sind, aus dem der Wochenspruch genommen ist. Noch einmal unsere Lesung. Christus ist gekommen und hat seine Friedensbotschaft allen gebracht. Euch, die ihr fern wart von, die ihr fern von Gott lebtet, und allen, die nahe bei ihm waren. Durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Im Jerusalemer Tempelbezirk galt die strikte Trennung. Hier die Juden, dort die Heiden. Hier die Erwählten, dort die anderen. Das heilige Gebäude verkörperte Distanz. Und vermutlich hat Paulus dieses gewaltige Bauwerk vor Augen, als er den Brief nach Ephesus schreibt. Denn auch er spricht ja vom Tempel. Allerdings hat dieser Tempel mit dem in Jerusalem nicht mehr viel gemein. Hier werden keine Opfer dargebracht. Hier wird kein Wert auf kultische Reinheit gelegt. Hier werden keine Grenzen gezogen. In diesen Tempel darf jeder hinein, wer möchte. Und er kann richtig dazugehören, nicht nur als Zaungast, sondern voll und ganz. Mit den Worten des Paulus, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. So übersetzt Martin Luther. Das ist geradezu ein verwegener Ausdruck, ihr seid Gottes Hausgenossen. Wir haben das in der Anmoderation schon gehört, was das bedeutet. Ich habe mir mal vorgestellt, wie ist das mit Hausgenossen? Und mir kam mein pubertierender Sohn in den Sinn, als er sich sehr distanziert als Hausgenosse aufgeführt hat. Zum Essen erschien er und sonst verschwand er häufig in seinem Zimmer, machte sein Ding. Hausgenossen sind manchmal auch mühsam zu ertragen, aber sie gehören dazu und man lebt mit ihnen. Das ist unsere Lebenswirklichkeit. Und vielleicht ist das auch bei Gottes Hausgenossen so, dass manche eher ein fremdes Verhalten an den Tag legen, aber doch dazugehören. Und darauf weist dieser Text hin. Denn das bedeutet ja eigentlich nichts anderes, ihr seid Gottes Hausgenossen. In der Kirche wohnt ihr gleichsam mit Gott unter einem Dach. Da gibt es keine Fremdheit mehr, keine Unsicherheit, keine Hemmungen, keine Angst. Bei Gott könnt ihr euch wie zu Hause fühlen und ganz ihr selbst sein. Ihr müsst nicht erst jede Menge Vorbedingungen erfüllen, um Wohnrecht in Gottes Haus zu haben. Und um die Stabilität des Gebäudes müsst ihr euch erst recht keine Gedanken machen. Das Haus Gottes ist auf festem Grund gebaut und wird allen Stürmen trotzen. Dafür birgt ja schon der Eckstein. Dafür steht Christus höchstpersönlich, der auferstandene und lebendige Herr. Wir haben schon gehört, man kann sich das auch so vorstellen, wenn wir Gottes Hausgenossen sind, dann wartet Gott zu Hause auf uns. Manche haben ja den guten Brauch, so lese ich das, immer eine Tasse Tee mehr auf den Tisch zu stellen, so als Erinnerung daran, der Herr ist ja mit zu Gast. Vielleicht ein merkwürdiger Brauch, aber einer, der doch in Erinnerung ruft, wir sind Gottes Hausgenossen oder er ist unser Hausgenosse. Liebe Gemeinde, wir dürfen Gottes Hausgenossen sein. Jeder und jede von uns ist eingeladen in seiner ganz eigenen, besonderen Art. Ich möchte mir das Haus Gottes so vorstellen. Es ist ein offenes Haus mit vielen Räumen, die individuell eingerichtet sind und den unterschiedlichsten Menschen Platz bieten. In dem einen Raum geht es lauter, lebendig zu und in dem anderen deutlich ruhiger und dezenter. Im dritten Raum werden tiefgeistige Gespräche geführt und im vierten Raum wird ein fröhliches Fest gefeiert. Und dies alles in dem Bewusstsein, dass Jesus Christus, der Eckstein, das Ganze zusammenhält. Nun weiß ich selbst, dass unsere Lebenswirklichkeit, auch die Lebenswirklichkeit unseres kirchlichen Lebens, dieser schönen Vorstellung oft nicht standhält. Das ist schwer zu leben. In der Realität ist es von der Einheit im Glauben und in der Gnade, von der Paulus schreibt, manchmal nur wenig zu spüren. In manchen Gemeinden geht es alles andere als friedlich zu. Sie atmen nicht diesen Geist der Freiheit, der Gnade, der Weite, sondern der Enge. Auch die Auseinandersetzungen und breiten Gräben zwischen den verschiedenen Konfessionen sind ein weiteres Kapitel für sich und kein erfreuliches. Besonders schmerzhaft empfinden es ja viele, dass es nach wie vor keine Abendmahlsgemeinschaft mit einigen Kirchen gibt. Bei der Predigtvorbereitung stolperte ich über eine Anekdote, die dort von John Wesley erzählt wurde. Man kann da jeden anderen Namen einsetzen, aber sie ist einmal so hier methodistisch erzählt. Wesley hatte einmal einen Traum. Er kam an das Tor der Hölle und fragte: Was für Leute gibt es denn hier? Katholiken? Antwort: Ja, viele. Auch Anglikaner? Antwort: Ja, viele. Auch Lutheraner, Reformierte, Baptisten, Griechisch, Russisch-Orthodoxe? Und immer kam die gleiche Antwort: Ja, viele. Zögernd fragte Wesley: Etwa auch Methodisten? Ja, viele. Betrübt ging Wesley weiter und kam an das Himmelstor. Er klopfte bei der Auskunft, fragte wieder: Sind hier auch Katholiken? Antwort: Nein, kein einziger. Wesley forschte weiter: Anglikaner? Nein, kein einziger. Lutheraner, Reformierte, Baptisten, Orthodoxe? Immer die gleiche Antwort. Zaghaft fragte er am Schluss: Aber doch sicher Methodisten? Antwort: Nein, kein einziger. Ganz entsetzt wollte Wesley nun wissen: Ja, was für Leute habt ihr denn überhaupt im Himmel? Antwort: Hier gibt's nur Christen. Dieser Traum drückt aus, was Paulus meint. Der Himmel ist dort, wo Menschen durch den Glauben an den einen Herrn Jesus Christus miteinander verbunden sind. Diese Menschen dürfen und sollen durchaus verschieden sein. Hier geht es nicht um irgendeinen irgendwie süßlichen, verlogenen Einheitsbrei. Man muss sich nicht anpassen, um dazuzugehören. Aber alle individuellen Züge sind zweitrangig gegenüber dem gemeinsamen Band, das zusammenhält. Christus eint sie alle. Und also nicht die Herkunft, das Alter, der gesellschaftliche oder der konfessionelle Status, ja nicht einmal die gegenseitige Sympathie. Wenn diese dazukommt und Menschen einer Gemeinde sich gegenseitig mögen, ist das schön und erfreulich, aber ausschlaggebend kann das nicht sein. Am siebten Sonntag nach Trinitatis erinnert uns der Wochenspruch daran, dass es vor Gott keine Gäste und Fremdlinge gibt. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, so die Hoffnung für alle. Vielleicht sollten wir über diesen Wochenspruch nicht einfach hinweggehen. Gerade in diesem Jahr, wo die politische und gesellschaftliche Stimmung eher dazu neigt, Grenzen hochzuziehen, aus- und abzugrenzen. Dass allein Christus uns eint, bedeutet aber auch im Umkehrschluss nicht, überall dort, wo Menschen sich gut verstehen und nett miteinander umgehen, ist schon Kirche. Kirche ist nur da, wo Christus verkündet und geglaubt wird, wo er die Mitte allen Tuns ist. Ich sage das deshalb, weil ich in unserer Zeit manchmal den Eindruck habe, dass über alle Aktivitäten in Kirche und Gemeinde diese Mitte manchmal fast aus dem Blick gerät. Auch in Gemeinden scheinen Unterschiede, unterschiedliche Meinungen und Einsichten über den rechten Weg zu Irritationen zu führen. Unsere Kirche ist davon nicht minder betroffen. Wenn ich nur an die Frage denke, wie wir mit unseren unterschiedlichen Meinungen, zum Beispiel in Bezug auf die sexuellen Fragen, überhaupt leben können. Mauern hochziehen, abgrenzen, getrennte Wege gehen oder doch zusammenbleiben. Wenn ich den Epheserbrief recht verstehe, dann sind wir Gottes Hausgenossen. Dann heißt das, wir dürfen unsere unterschiedlichen Meinungen haben, auch dazu stehen. Aber es bleibt festzuhalten, Christus allein ist der Eckstein der Kirche. Und wir dürfen uns glücklich schätzen, mit unseren ganz eigenen Meinungen, Ansichten, mit unseren Ecken und Kanten Hausgenossen bei ihm sein zu dürfen, jetzt und in Ewigkeit. Trennendes verliert seine Kraft, wo wir einander als Hausgenossen ansehen und begegnen, wo wir miteinander das Leben mehr oder weniger teilen, als Familie, so sagt es die Hoffnung für alle, wo wir uns als Familie sehen können. Und selbst wenn wir uns nicht mehr als Brüder und Schwestern immer anreden, sondern ganz andere Kommunikationsformen haben, ist das ein Bild, das uns leiten darf. Amen.